sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, eine bewegende Woche liegt hinter uns. Eine bewegende Woche nicht nur, weil es sehr warm in Deutschland geworden ist, eine große Hitzewelle, die uns in diesen Tagen erreicht hat, wo denen wir auch in diesen Tagen Zeit auch wieder Muße hat, Zeit auch vielleicht ein paar Tage auszuspannen, aber auch von dem, was uns darüber hinaus bewegt. Gestern Fußballspiel, bei dem manche nicht gedacht hätte, dass es auf einmal so ausgeht, so ein großartiger Sieg sozusagen davongetragen wird. Diese Woche auch die Wahl im politischen Bereich des neuen Bundespräsidenten. Nun sind wir heute Morgen zum Gottesdienst versammelt und wollen neu auf das hören, was Gott uns zu sagen hat. Und wir wollen uns neu auf das ausrichten. Wir wollen das ablegen, was uns beschwert, aber wir wollen uns ihm anvertrauen mit dem, was er uns zu sagen hat. Und so möchte ich den Predigtext für diesen heutigen Sonntag mit lesen, wie ich ausgesucht habe, aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel. Ich lese uns die Verse 35 folgende. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den zwei, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Er findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag aber wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt ihm: Siehe ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm und sprach: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen. Er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Gemeinde, ich lese gerne Biografien, Berichte von einzelnen Menschen, die etwas erlebt haben. Es ist nicht nur wichtig, was sie sagen, sondern auch, was sie erlebt haben. Vielfach eben halt auch Glaubensvorbilder. Es Es ist einfach interessant, dem nachzugehen, was wir auch an Biografien im Neuen Testament und dann auch im Alten Testament haben. Menschen, die ihren Glauben gelebt haben. Und einer der wichtigsten dort, Schnittstelle auch zwischen Alten und Neuen Testament, das ist Johannes der Täufer. Tausende und Abertausende strömen zu ihm. Johannes der Täufer hat auch so etwas wie Propheten, Jünger, Nachfolger, die ihn überall hin begleiten. Gewissermaßen eine Bibelschule mitten in der Wüste. Bis 35 am nächsten Tag stand Johannes abermals da und auch zwei seiner Jünger. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger, sie stehen einfach da. Sie laufen nicht rastlos umher. Sie versuchen nicht zu organisieren und zu managen. Sie verfallen nicht in Hektik. Sie sind von einer inneren Ruhe gekennzeichnet. Trotz des großen Menschenantrags macht Johannes Täufer einen gelassenen, glaubenszuversichtlichen Eindruck auf sie. Und dann sieht Johannes der Täufer Jesus. Er sieht den Mann, auf den er gewartet hat. Und er macht eins und zwar genau das Richtige. Er weist von sich selber weg, hin auf Jesus. Wir sollen Wegweiser sein von uns selbst. Aber Wegweiser hin zu Jesus. Und deswegen noch einmal an uns heute Morgen auch die Frage, worauf weist du in deinem Leben hin? Was kennzeichnet dein Leben? Was füllt dein Leben aus? Im Griechischen steht für das Wort etwas ausfüllen. Paulus schreibt einmal davon, dass wir erfüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist, steht das griechische Wort Pleroma. Und Pleroma, das ist nun uns als Bremer gut vertraut, auch gerade mit, im Hinblick auf die Hafenstadt und mit Blick auf die Weser. Pleroma ist sozusagen wörtlich übersetzt, heißt Schiffsladung. Was ist sozusagen unsere Schiffsladung? Was ist Ihre Schiffsladung, mit der Sie heute Morgen hierher gekommen sind? Was nehmen Sie mit? An Sorgen überfrachtet? Oder auch an Dingen, die Sie beschäftigen? Was nehmen Sie mit? Was füllt Sie aus? Was füllt Ihr Leben aus? Mit Sorgen und mit Grimm und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Bei manchen Problemen können Sie noch so viel grübeln, wie Sie wollen. Sie werden durch ewiges Grübeln das Problem nicht lösen können. Aber wenn Sie es abgeben, abgeben an Jesus, abgeben unter das Kreuz, was füllt uns aus? Was erfüllt uns? Was füllt unser Leben aus? Was sagen andere von uns, was unser Leben ausfüllt oder was uns auch kennzeichnet. Er füllt seine Schiffsladung. Was nehmen wir mit uns? Was tragen wir mit uns? Und was bringen wir auch mit voran? Dann ist der Täufer jemand, der auf Jesus weist. Und sein Leben hat eine feste Ausrichtung, hat ein Ziel. Und das ist Jesus, der kommen soll. Auf den wartet er. Auf den geht seine Sehnsucht hin. Auf den weist er hin. Und ihm ist es nicht zu schade, dort auch seine eigenen Prophetenjünger von sich selber wegzuschicken, zu Jesus hinzuschicken. Weil er sagt, er hat die Fülle. Dann ist der Täufer Jesus nicht nur einen bedeutenden Prediger, sondern er sagt, dass er viele Wunder tun wird. Nein, er sagt einfach, dieses Gottes Lamm. Jesus ist Gottes Lamm. Und das kennzeichnet nochmal auch unseren Glauben über allen anderen Religionen. Jesus, Gottes Lamm, das für uns geopfert wird. Jesus gibt sich ganz für uns hin, vollständige Hingabe. Das ist auch etwas, was sozusagen wir brauchen heute gerade in unserer Zeit. Dieser Zeit, wo Menschen zunehmend darauf achten und Selbstverwirklichung im Mittelpunkt steht. Das eigene Lügen, dem, wo man sozusagen ja auch in einer Erlebnisgesellschaft lebt, die sich immer weiter ausbreitet, unserem Land der christliche Grundwasserspiegel weiter senkt. Sozusagen, ja, religiöse Mischkultur sich ausbreitet oder auch neue Grenzkampagnen sich abzeichnen. Aber in diese Zeit hinein, die Botschaft von Jesus, Jeshua. Das Wort an Maria, du sollst den Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von Sünden. Jesus bedeutet Retter. Es ist für uns auch wichtig, dass wir auf den hinweisen, der uns retten kann, weil wir ohne Jesus verloren gehen. Das war es auch, Johannes der Täufer. Das ist auch wichtig für unser Leben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie etwas Neues kaufen, irgendein Produkt, ein technisches Gerät. Vielfach gibt es auch für ganz einfache technische Geräte eine Betriebsanleitung, eine Bedienungsanleitung. Eine Bedienungsanleitung, und wenn Sie die richtig befolgen, dann sollte es eigentlich mit diesem technischen Gerät auch richtig klappen. Es ist gut, dass der Konstrukteur, der ja dieses technische Gerät entworfen hat, dass er die Betriebsanleitung mitgibt. Es gibt auch eine Betriebsanleitung für unser Leben. Es ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Gott hat sich schwarz auf weiß festgelegt. Er meint es gut mit dir, er hat einen Plan für dein Leben. Es ist gut, dass wir diese Betriebsanleitung mitnehmen, festhalten für unser Leben. Und wir finden sie nicht bei uns selber. Wir können meditieren, uns versenken, in die Natur gehen, was wir wollen. Aber Erlösung, Rettung finden wir nicht in uns selber. Auch nicht in der Natur. Wir können uns über die Schöpfung freuen, aber es ist wichtig, und das wusste zum Beispiel auch Holger Hart, von dem wir eben gesungen haben, wie aus mein Herz und Suche freut, dass wir Schöpfer und Schöpfung voneinander unterscheiden und nicht das eine mit dem anderen verwechseln. Gott hat einen Plan für dein Leben, eine Gebrauchsanweisung für dein Leben. Er meint es gut mit dir. Er hat einen Plan für dich und möchte dein Leben verändern. Und dann nimmt Gott dort ausgerechnet in dieser Provinz des Römischen Reiches, der dort Nazareth, dort heraus und sendet ihn, seinen Sohn, zu uns in diese Welt, um uns zu retten und zu erlösen. Gott hätte im Altertum sich sozusagen die idealsten Völker aussuchen können. Roms Rechtsklarheit, seine Macht, sein Stolz. Griechenlands Idealschönheit, damalige Zeit, reiche Gedankenwelt, Philosophien. Aber ausgerechnet dieses kleine Volk nimmt er ausgerechnet diesen abgelegenen Ort der Weltgeschichte, dort auch der Wüste, wo zunächst Johannes der Täufer auf Jesus hinweist, in aller Abgelegenheit. Gottes Handeln geschieht manchmal im Unscheinbaren. Und deswegen, liebe Gemeinde, heute Morgen, es ist nicht wichtig, was andere Menschen über dich denken. Aber es ist wichtig, wie Gott über dich denkt. Und deswegen gilt es, das auch heute Morgen festzuhalten. Wie denkt Gott heute Morgen über dich? Über dein Leben, über das, was dich beschäftigt. Wovon bist du ausgefüllt? Johannes Täufer sagt diese fünf einfachen Worte: Siehe, das ist Gottes Lamm. Wer und Jesus, wer Jesus ist und was Jesus für unser Leben bedeutet, wird dort vollständig erklärt und auch praktisch, ja, beschrieben. Ein Lamm musste rein und fehlerlos sein, damit es sich als Opfer eignete. Opferlamm geschlachtet für uns. Es gibt ja verschiedene großartige Darstellungen, auch in der Kunstgeschichte. Ein Bild ist mir besonders nachgegangen, der diesen Heimaltar, der dies genau zur Sprache bringt. Dort steht in großen Lettern dies geschrieben: Dies ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Darunter befindet sich dann das Bild von Jesus, dem Gekreuzigten, auf den Johannes der Täufer mit einem überlangen Zeigefinger zeigt. Und dieser überlange Zeigefinger bringt zum Ausdruck: Johannes der Täufer ist ein einziger Hinweis auf Jesus. Er ist ein einziger Fingerzeig auf Jesus. Dass wir das auch für unser Leben mitnehmen, für unseren Alltag. In den Sommertagen verbringt ein Junge damit viele Tage, viele Wochen ein Segelschiff zu bauen. Als dann das Schiff fertig ist, geht er damit an den Fluss, um zu prüfen, ob das Schiff auch schwimmen würde. Stolz läuft er neben dem Ufer umher und sieht, wie das Schiff über die kräuselnden Wellen gleitet. Aber das weiße Segel, es wirkt sich auch in der leichten Sommerbrise. Zum Entsetzen des Jungen schwimmt das Schiff auf die Mitte des Stromes viel zu weit, als dass er das noch erreichen könnte. Es entschwindet aus seinen Blicken. Völlig geknickt kommt der Junge am Abend nach Hause. Wochen später entdeckt er ein Segelschiff im Schaufenster eines Pfandhauses. Eben das Schiff, das er mit Sorgfalt gebaut, aufgetakelt und angemalt hat. Er fragt den Inhaber, ob er das Boot kaufen könnte. Sein Herz sinkt ihm fast zu Boden, als er hört, was der Mann sagt. Nur wenn du den Preis bezahlst, der auf diesem kleinen Schild neben dem Schiff steht. Der Junge arbeitet mehrere Wochen, um sich die Summe für das Boot anzusparen. Endlich kehrt er mit dem Geld in der Hand zurück zum Pfandhaus und legt die Summe auf den Ladentisch. Er sagt, bitte, ich hätte gerne mein Boot. Als er dann den Laden mit dem Boot in der Hand voller Freude und voller Stolz verlässt, dann sagt er auf einmal vor sich hin, du gehörst mir, du kleines Schiff. Du gehörst mir zweimal, einmal, weil ich dich gemacht habe und noch einmal, weil ich dich gekauft habe. Was der Junge dort empfindet, das gilt umso mehr auch für uns. Gott empfindet das sozusagen über uns, wenn er sagt, ihr seid teuer erkauft. Ihr seid teuer erkauft. Oder zum 1. Korinther 6 oder in 1. Petrus 1. Ihr seid erlöst mit dem teuren Blut Christi. Ihr seid teuer erkauft. Gott hat uns geschaffen und er hat uns erkauft. Vielleicht zweimal sozusagen erworben. Und das Einzige, was wir dazu tun brauchen, ist nur dieses im Glauben anzunehmen. Im Glauben anzunehmen. Sind wir bereit, das im Glauben anzunehmen. Die zwei Jünger hören ihn reden und folgen Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sieht noch zwei andere Jünger und er fragt sie, was sucht ihr? Sie sagen, Meister, wo bist du eigentlich zur Herberge? Er sagt, kommt und seht. Sie blieben bei ihm einen Tag. Einer von den zwei, die Johannes gehört hatten, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, und er findet dann Simon Petrus oder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Komm und sieh. Die Kette geht weiter, das, was er gesagt hat, wird weitergetragen und auch weitergesagt. Und liebe Gemeinde, das ist das, was auch unser Auftrag ist. Jeder von uns lebt in einem Beziehungsgeflecht. Nachbarschaft, Verwandtschaft. Hinaus, dann auch in Arbeit, in Betrieb oder dort, wo man ist. Die Frage ist, ob wir von dem weiter sagen, von dem, was wir gesehen und gehört haben, ob wir Gott mit dem, was wir auch tun, die Ehre geben. Johann Sebastian Bach hat unter jeder seiner Kompositionen drunter geschrieben, SDG Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Wo bist du zur Herberge? Wo ist eigentlich unsere Heimat? Unsere echte Heimat ist nicht hier auf dieser Erde, sagt die Bibel. Sondern unsere echte Heimat ist bei Gott, unserem himmlischen Vater. Wir sind zu Gast hier auf dieser Erde, 70, 80, 90, 100 Jahre. Eine Frau mit 102 Jahre alt. Aber das ist eher die Ausnahme. Wir sind zu Gast hier auf dieser Erde. Die Frage ist, was wir aus unserem Leben machen. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. so wird euch solches alles zufallen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das auch für unser Leben praktizieren, die Botschaft weitergeben. Wer gestern das Spiel von ihm verfolgt hat, das Fußballspiel gegen Argentinien, ihm wird aufgefallen sein, dass alle Tore, die geschossen wurden von der deutschen Mannschaft, eine Teamleistung waren. Der Ball wurde zugespielt. Einer zum anderen schließt sich dann zum Tor. Nur so ist dieses auch hohe Ergebnis möglich. Die Botschaft weitergeben, nicht für uns behalten. Der Auftrag ist nicht, dass du dich selber verwirklichst, dass du für dich selber lebst, dass du selber dir einen Namen machst und Ehre, sondern dass du die Botschaft weitergibst. Und das gilt hier bei uns in Bremen, in der Hansestadt. Es geht darüber hinaus dann auch bis hin eben halt an die umliegenden Gebiete, Niedersachsen, Norddeutschland. Aber die Bibel sagt, bis an die Enden der Erde. Und das gilt dann eben halt auch, dass wir heute noch den Auftrag haben, auch die Botschaft von Jesus weiterzugeben, dort auch, wo Jesus noch nicht verkündigt wurde. Es erwähnt 1,5 bis 2 Milliarden von den 6,5 Milliarden Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Die Frage ist, was Sie und ich dazu tun. Wir können nicht alle in die Mission gehen, aber wir können missionarisch sein, hier und heute, dort vor Ort. Wir können dort, wo Menschen das tun, auf vielfache Weise, auch die einheimischen Missionare, das Evangelium weitersagen und weitertragen, dort, wo das noch nicht geschehen ist. 1,5 Milliarden Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Uns hat das Evangelium hier in Norddeutschland erreicht. Und es ist möglich geworden, weil zum Beispiel ein Andreas in Simon Bescheid sagt und sagt, ich habe den Messias gefunden. Dieser Simon, das auch seinerseits weiter sagt, dann ist nur 3000 Leuten und dann darüber hinaus andere dazukommen. Bis an die Enden der Erde. Solange wir hier auf dieser Erde sind, haben wir auch einen Auftrag. Dieser Auftrag gilt für uns. Und dort, wo wir die Oase kennen, dort ist es auch wichtig, die Wasserquelle weiterzusagen. Wir haben gestern möglicherweise den heißesten Tag des Jahres erlebt, von 2010. Wir wissen nicht, wie es in den nächsten Wochen wird, aber bis jetzt war es der heißeste Tag. Und man kann eine ungefähre Ahnung davon bekommen, wie das sein muss, in der sengenden Hitzeglut, möglicherweise mitten in der Wüste, überall um einen herum Sand, keine Palme am Horizont zu sehen. Wenn man dort stundenlang unterwegs ist, Sehnsucht hat nach einem Schluck Wasser, und wenn dann jemand wäre aus der Gruppe und wüsste genau, wo eine Oase ist, wo eine Wasserquelle ist, und er würde das verschweigen. Wir würden das überhaupt nicht verstehen, sondern ihn vielleicht auf das äußerste Übel nehmen, wo es womöglich nicht nur um eine Erfrischung geht, sondern darum auch, ob jemand verdurstet oder eben halt die Lebensquelle, die Wasserquelle findet. Er sagt, ich bin dieses lebendige Wasser auch zu mir kommen, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, die sollen auf die Wasserquelle hinweisen. Das hier tun, dort wo wir sind, aber auch darüber hinaus, die Jünger geben den Glauben weiter und sagen das weiter. Und wir sollen das auch tun, dort in unserem Umfeld, wo wir sind, aber auch darüber hinaus. Und dafür ist es gut, dass es dafür auch dann Projekte gibt jetzt ja. Wir haben beim nächsten Jahres Mobilisation, wo nochmal auch Menschen eingeladen werden können. Und es ist gut, dass insbesondere das auch über die persönliche Ebene zunächst mal gehen soll. Wenn man heute Morgen fragen würde, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Wie sind Sie zum Glauben gekommen? Ich denke mal, es sind wenige hier, die einfach durch christliches Radioprogramm zum Glauben gekommen sind. Wenige hier, die einfach auch nur dadurch, dass sie selber eingesetzt haben, die Bibel gelesen haben, dadurch zum Glauben gekommen sind, die meisten von uns zum Glauben gekommen, dadurch, dass andere ihnen den Glauben weitergesagt haben. Es ist gut, dass wir das tun durch persönliche Kontakte. Beziehung. Das ist das auch, was die Jünger hier machen. Dort den Glauben weitergeben, dort in ihrem persönlichen Umfeld, dort, wo sie stehen, dort, wo sie sind, berichten und auch weitergeben. Sind wir bereit, den Glauben weiterzugeben und auch weiter zu sagen, auf Jesus hinzuweisen, Lasten auch abzugeben? Es ist gut, wenn wir das tun. Und Philippus findet Nathanael, spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz spricht, auch in den Propheten. Nathanael sagt: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm: Komm und sieh, komm und sieh. Nathanael hat viele Vorurteile. Und das werden wir auch immer wieder als Erfahrung machen, dass dort, wo wir Menschen begegnen, sie manchmal auch Vorurteile haben. Aber es ist wichtig, dass sie dann Jesus selber kennenlernen, auf ihn hingewiesen werden. Zwei seiner Jünger hörten das, sie folgten Jesus nach. Nachfolge im Lateinischen heißt consequi. Unser Wort konsequent kommt daraus. Kommt davon, wenn jemand Jesus nachfolgen will, dann soll er das wirklich mit allen Konsequenzen tun. Und das heißt dann eben halt auch, dass ich mir nicht mehr selber gehöre, sondern ich Jesus gehöre. Das heißt dann auch, dass meine Zeit mir nicht mehr selber gehört, sondern Jesus zum Herrn gehört. Das heißt auch, dass mein Geld und Gut nicht mehr mir gehört, sondern ihm gehört. Dass ich mich ihm ganz anvertrauen möchte. Christsein ist kein Hobby, wie sozusagen Briefmarken sammeln. Sondern Christsein ist etwas, was herausfordert. Etwas, was sozusagen zu der Quelle hinführt. Gerade aus der Hitze dann, dass wir uns dann laben können. Erfrischend, aber eben halt auch stärkend, lebensnotwendig. Einige Zeit las ich ein Lebensbild von Charles Lestat. Er wird Spieler halten als Hobby. Er gehörte zu den besten Sportlern seiner Zeit, jung, dynamisch, erfolgreich. Ein großes Vermögen, sportliche Karriere, Geschäftsfeld stand ihm offen. In den letzten Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, verließ er England, um ein bisschen nah auszureisen. Zunächst nach China, dann nach Indien, dann nach Afrika, ließ seine sportliche Karriere zurück. Wohlstand. Nach 3 Monaten hätte ihn kaum seine Mutter wiedererkannt. Er ließ alles zurück, was er sozusagen als englischer Gutsbesitzer hatte, war ein Chinese mit langem Zopf, Rock und weitem Überwurf. Die Reise ging dort nach Taiyuan, entweder mit dem Maultier oder zu Fuß oder mit dem Wohnboot unterwegs. Stutt nahm all dies auf sich und Charles Lestat hat einmal gesagt: Der ist kein Narr, der all das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr. Und deswegen brauchen wir den Positionswechsel, nicht nur den Blickwechsel, sondern auch den Positionswechsel. Bist du wirklich bereit, alles Jesus, alles Gott anzuvertrauen? Wem folgst du nach? Folgst du dir selbst nach? Folgst du irgendwelchen Idealen nach? Wem folgst du einfach nach? Und das gilt dann eben halt zunächst einmal für uns ganz persönlich. Gott meint sie und mich ganz persönlich. Gott meint in erster Linie nicht unser Nachbar, unseren Verwandten oder andere Mitarbeiter. Denen hat er auch etwas zu sagen. Aber wenn Gott mit uns spricht, dann zunächst einmal ganz persönlich. Und für manches ist es gut und dafür ist es gut, dass es die Möglichkeit auch der Seelsorge gibt. Manches sammelt sich an Lasten und an Schuld an. Keiner von uns braucht irgendwie Schuld und Last mit sich jahrelang herumzuschleppen. Nein, manche Schuld gehört in die Seelsorge unter das Kreuz und in die Vergebung. Vergebung dort Buße und auch Gottes Zusage, manchmal aber auch einfach nur ein persönliches Gebet im stillen Kämmerlein. Manchmal gibt es aber auch wie so ein Wolkenheuer, ein ganzes Gewirr von Dingen, die sich verfangen haben und man selber findet kaum sozusagen den richtigen Faden. Und dann ist es gut, wenn manchmal der Seelsorger oder die Seelsorgerin diesen richtigen Faden ergreift und dieses Wolkenheuer Stück für Stück versucht einmal aufzurollen. Wie gehen wir miteinander um? Adventis, zurück zur Quelle. Zurück zur Quelle, dort, wo wir sozusagen ja, losgegangen sind. Deswegen können wir heute Morgen diese Geschichten hören, wo Menschen, die ersten Jünger, der Jüngerkreis, zum Glauben gekommen waren, dann ist es gut, dass wir auch wieder zur Quelle zurückfinden. Am Flussbett ist es immer wieder notwendig, für uns hier die Weser, dass sie von Zeit zu Zeit, alle Jahre, manchmal auch alle Jahrzehnte, ausgebaggert wird, vertieft wird, weil sich viel an Sand sozusagen dort auch im Laufe der Zeit angesammelt hat, durch die Strömung. Das gibt es auch in unserem eigenen Leben. Deswegen ist es gut, wenn wir wieder neu geistlichen Tiefgang bekommen und uns an den wenden, der uns trägt, hält, kennzieht und auch versteht. Zurück zur Quelle. Wie hat das eigentlich alles angefangen, als du zum Glauben gekommen bist? Wie hat das angefangen, auch in deiner Familie? Wie hat es angefangen, ihr Seelsorge in der Ehe, als ihr euch kennengelernt habt, als ihr Ja zueinander gesagt habt, was ist wichtig für unser Leben? Für die Jünger war es wichtig, immer wieder auch den Austausch auf das zu hören, was Jesus sagt, das Gespräch mit ihm für unser Glaubensleben, ist es auch von entscheidender Wichtigkeit, das persönliche Gespräch mit Gott, unserem himmlischen Vater, das Gespräch mit Jesus, dass er uns führt und auch nachlässt, dass er uns führt und leitet, dass wir das auch tun, wie Konsequenzen. Wenn wir heute davon ausgehen, dass ungefähr 90% von dem, was der Mensch tut, ich meine nur 20%, was er hört, oder 30% von dem, was er sieht, bei den Menschen auch gespeichert ist, das heißt, bewusst oder unbewusst von ihm festgehalten wird. Was tust du? Wie handelst du? Wie sehen deine Konsequenzen aus? Führt ihn zu Jesus. Deswegen, wenn wir das heute Morgen mitnehmen, dann lasst uns diesen Glauben auch weiter sagen. Diese Seelsorge heraus, aus dem, dass unsere eigenen Lebensbereiche in Ordnung kommen. Wenn wir selber unsere eigenen Lebensbereiche nicht in Ordnung haben, können wir auch kein gutes Zeugnis sein. Aber dann auch weiter sagen und weitertragen. Wir wollen das tun bis an die Enden der Erde. Und so ist es gut, dass es die verschiedenen Bereiche auch in unserer Gemeinde oder für Gemeinden gibt. Eben den Bereich Evangelisation, wo Menschen zum Glauben gerufen werden. Im Bereich der Verkündigung. Im Bereich der Seelsorge, wo Menschen einmal alles aussprechen können. Aber eben halt auch den Bereich der Mission. Dort, wo die Menschen erreicht werden, die noch nie vom Glauben gehört haben. Es berichtet, die Menschen in Nordindien, sie glauben an heilige Kühe, heilige Affen, heilige Ratten. Sie suchen Versöhnung dadurch, dass sie Venus untertauchen. Einheimische Missionare kommen zu ihnen und sagen ihnen die gute Nachricht. Und vor allem geht ein Leuchten auch bei den Menschen auf, auch ein Strahlen in ihrem Gesicht, wo sie merken, ich brauche mich nicht selber kasteien, ich brauche mich nicht selber mehr versenken, sondern ich kann das im Glauben auch annehmen. Alles ist für mich getan. Ich brauche Gott, mich in einem Tier anzubeten. 130 Millionen hinduistische Gottheiten, sondern ich kann ihn in Jesus erkennen. Diese Botschaft weitersagen bis ans Ende der Erde. Missionare, einheimische Missionare sind unterwegs, für sie beten, zur Seite stehen und auch die gute Botschaft weitertragen. Jesus wandte sich um und sprach, was sucht er? Meister, wo bist du zur Herberge? Andreas findet den Bruder Simon Petrus und sagt zu ihm, komm und sieh, komm und sieh, komm und folge ihm nach. Caesar oder aut nullus, aut Caesar oder aut nullus. Entweder sozusagen dem Caesar dienen oder Caesar sein, oder eben halt praktisch ja, nichts, ganz sich aufgeben, auch ihm ganz hingeben. Dass wir bereit sind, auch zum Verzicht Gott alles ganz hinlegen, Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft in unserem Leben. Und er führte ihn zu Jesus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.